Das Unentbehrlichste. Vor Zeiten hat einmal ein König gelebt, der hatte drei gute und schöne Töchter, die er sehr liebte und von denen er auch herzlich wieder geliebt wurde. Prinzen hatte er nicht, aber es war in seinem Reiche so, dass die Thronfolge auch auf Frauen und Töchter überging. Und da des Königs Gemahlin nicht mehr am Leben war, so stand dem Könige frei, eine seiner drei Prinzessinnen zu seiner Nachfolgerin auf dem Throne zu bestimmen. Und es brauchte nicht gerade die Älteste zu sein. Da aber nun derselbe König seine Töchter alle drei gleich liebte, so fiel ihm die Entscheidung schwer, und er ging mit sich zu Rate, diejenige zu wählen, die den meisten Scharfsinn offenbare. Diesen Entschluss teilte er seinen drei Töchtern mit und bestimmte seinen nahe bevorstehenden Geburtstag zur Entscheidung. Die sollte Königin werden, die ihm das Unentbehrlichste bringen werde. Jede der Prinzessinnen sann nun darüber nach, was wohl das Unentbehrlichste sei. Als der Geburtstag da war, nahte zuerst die Älteste, brachte ein feines purpurnes Gewand und sprach: »Gott, der Herr, lässt den Menschen nackend in die Welt treten, aber er hat ihnen das Paradies verschlossen. Darum ist ihm Gewand und Kleidung unentbehrlich.« Die zweite Tochter brachte auf einem goldenen, gefüllten Becher liegend ein frisches Brot, das sie selbst gebacken hatte, und sprach: »Das Unentbehrlichste ist dem staubgeborenen Menschen Trank und Speise, denn ohne diese vermag er nicht zu leben. Darum schuf Gott Früchte des Feldes, Obst und Beeren und Weintrauben und lehrte die Menschen, Brot und Wein zu bereiten, die heiligen Symbole seiner Liebe.« Die jüngste Tochter brachte auf einem hölzernen Tellerchen ein Häufchen Salz dar und sprach: »Als das Unentbehrlichste, mein Vater, erachte ich das Salz und das Holz. Darum haben schon alte Völker den Bäumen göttliche Ehre erwiesen und das Salz heilig gehalten.« Der König war über diese Gaben sehr erstaunt und nachdenklich. Und dann sprach er: »Am unentbehrlichsten ist dem Könige der Purpur, denn hat er den, so hat er alles Übrige, geht er seiner verlustig, so ist er König gewesen und ist gemeint gleich anderen Menschenkindern. Darum, dass du das erkannt, meine älteste geliebte Tochter, soll dich nach mir der königliche Purpur schmücken. Komm an mein Herz, empfange meinen Dank und meinen Segen.« Als der König nun seine älteste Tochter geküsst und gesegnet, sprach er zu der zweitältesten: »Essen und Trinken ist nicht alle Wege notwendig, mein Kind, und es zieht uns also sehr in das Gemeine herab. Es zeigt gleichsam die mittelmäßige Menge an, den großen Haufen. Gefällst du dir darin, so kann ich es nicht hindern, wie ich dir auch nicht danken kann für deine übelgewählte Gabe. Doch für den guten Willen sollst du gesegnet sein.« Und der König segnete seine Tochter, aber er küßte sie nicht. Dann wandte er sich der dritten Prinzessin zu, die bleich und zitternd stand und ahnte, nach dem, was sie gesehen und gehört, was wohl jetzt kommen werde. »Du hast wohl Salz auf deinem hölzernen Teller, meine Tochter«, sprach der König, »aber im Gehirn hast du keins, lebst aber doch, und folglichst ist das Salz nicht unentbehrlich. Salz braucht man nicht. Du zeigst mir Bauernsinn mit deinem Salze an, nicht Königssinn. Und am steifen, hölzernen Wesen habe ich kein Wohlgefallen. Darum kann ich dir nicht danken und dich nicht segnen. Gehe von mir, soweit ich deine Füße tragen. Gehe zu den dummen und rohen Völkern, welche anstatt den lebendigen Gott alte Holzklötze und Baumstöcke anbeten und das verächtliche Salz für heilig halten. Da wandte sich die jüngste Königstochter weinend von dem harten Vater ab und ging hinweg vom Hofe und aus der Königsstadt weit, weit hinweg, so weit sie ihre Füße trugen. Und sie kam an ein Gasthaus und bot sich der Wirtin an, ihr zu dienen. Die Wirtin ward gerührt von ihrer Demut, Unschuld, Jugend und Schönheit und nahm sie als eine Magd in das Haus. Und als die Königstochter sich sehr anstellig erwies in allen häuslichen Geschäften, so sagte die Wirtin: »Es ist schade um das Mädchen, wenn es nichts Ordentliches lernt. Ich will ihr das Kochen lehren.« Und da lernte die Königstochter das Kochen und begriff es sehr leicht und konnte bald manches Gericht noch besser und noch schmackhafter als ihre Lehrmeisterin selbst. Dadurch bekam das Wirtshaus großen Zulauf, bloß weil darin so vortrefflich gekocht wurde, und der Ruf der guten Köchin, die dazu noch so jung und so schön sei, der ging durch das ganze Land. Nun trug sich's zu, dass die älteste Prinzessin, Tochter des Vaters dieser Köchin, sich vermählte und eine königliche Hochzeit ausgerichtet werden sollte. Da riet man, die weit berufene Köchin an den Hof zu berufen, dass sie mit ihrer Kunst dem Feste die Krone aufsetze. Denn die Herren am königlichen Hofe, Marschälle, Erbschenken, Erbdruchsesse, Zeremonienmeister, Kammerherrn und sonstige Exzellenzen teilten sämtliche nicht jene Ansicht, die einst ihr allergnädigster Herr der König ausgesprochen hatte, dass Essen und Trinken nicht allweg notwendig sei und dass es in das Gemeine herabziehe. Nein, sie lobten vielmehr alle guten Schmäuse neben feinen Weinen und huldigten, in der Stille wenigstens, dem alten wahren Sprichwort: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das Hochzeitsmahl war köstlich bereitet, auch fehlte dabei nicht das Lieblingsgericht des Königs, welches der Erbdruchseß ganz besonders bestellt hatte. Und als das Mahl gehalten ward, kam eine Speise nach der anderen auf den Tisch und wurde hochgelobt. Endlich kam auch die Leibspeise des Königs, und sie ward ihm zuerst dargeboten. Als er sie kostete, fand er sie völlig unschmackhaft. Seine heiteren Mienen verfinsterten sich, und er sprach zum hinter seinem goldenen Armstuhle stehenden ersten Kämmerling: »Dieses Gericht ist ganz verdorben. Das ist sehr fatal. Lass die Schüssel nicht weitergehen und rufe mir die Köchin herein.« Die Köchin trat in den prachtvollen Saal, und der König redete sie unwillig an. »Du hast mir mein Lieblingsgericht verdorben. Meine Freude hast du mir versalzen, weil du meine Leibspeise ganz und gar nicht gesalzen hast.« Da fiel die Köchin dem Könige zu Füßen und sprach demütig: »Übet Gnade, Majestät, mein königlicher Herr, und verzeiht mir. Wie hätte ich wagen dürfen, euch Salz unter die Speise zu mischen? Hab ich doch vor dessen aus eines hohen Königs höchst eigenem Munde die Worte vernommen, Salz braucht man nicht, Salz ist nicht unentbehrlich, Salz zeigt nur Bauernsinn an, nicht Königssinn. In diesen Worten erkannte der König beschämt seine eigenen und in der Köchin seine Tochter. Er hob sie vom Boden auf, wo sie kniete, und zog sie an sein Herz. Allen Hochzeitsgästen erzählte er nun diese Mär und ließ die jüngste Tochter wieder an seiner Seite sitzen. Die Hochzeit wurde nun erst recht fröhlich begangen, und der König war wieder ganz glücklich in der Liebe seiner Töchter. Ja, das Salz ist heilig. Ludwig Bechstein hat diese Geschichte aufgeschrieben. Gelesen hat sie Henning Fieser.